Zwei Nächte im Schlaflabor sind für mich auf Dauer lebensrettend gewesen.
Die Schlafapnoe ist ein eigenständiger Risikofaktor für zum Beispiel Herzinfarkte, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzrhythmusstörungen.
Ich glaube, Schlaf ist wirklich einer der wichtigsten Dinge, die wir im Leben brauchen, um uns zu erholen und auch fit zu sein und uns auch gesund zu fühlen.
Schlecht ein, kaum durchschlafen, früh aufwachen, das kennt rund jeder dritte Deutsche. Dabei ist erholsamer und ausreichender Schlaf wichtig, um gesund zu bleiben. Was Ursachen und Folgen von Schlafstörungen sein können, wie eine Untersuchung im Schlaflabor aussieht und was wir selbst dafür tun können, um besser zu schlafen. Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Mareike Hess. Schafe zählen, Podcasts hören, das Kissen wenden. Aber einschlafen? Unmöglich. Das hat fast jeder von uns schon mal erlebt. Aber fehlender oder zu schlechter Schlaf, das kann auf Dauer ein ernsthaftes Problem werden, sagt Diplompsychologin Petra Buderath von der Diakonie Osnabrück.
Ich glaube, Schlaf ist wirklich einer der wichtigsten Dinge, die wir im Leben brauchen, um uns zu erholen und auch fit zu sein und uns auch gesund zu fühlen. So, und nicht nur gesund zu fühlen, sondern auch gesund zu sein. Also Schlafprobleme sollte man ernst nehmen und die sollte man auf jeden Fall auch mit seinem Hausarzt besprechen.
Denn davon sind mehr Menschen betroffen, als viele vermuten.
Ich glaube, jeder Mensch kennt ja auch Schlafprobleme. Aber wirklich, dass man sagen kann, es sind Schlafstörungen, sind die Schätzungen so zwischen 10% und 30%.
Ab wann Schlafprobleme wirklich krankhaft sind, das bestimmt unter anderem eine internationale Klassifikation, kurz ICD.
Nach den diagnostischen Leitlinien sagt man so, dass es dreimal die Woche vorkommen sollte und mindestens einen Monat. Das ICD geht sogar von 3 Monaten aus, dass also dieser Zustand der Schlaflosigkeit sich wirklich über einen Zeitraum von 3 Monaten erstreckt.
Dabei können Schlafstörungen bei Menschen ganz unterschiedlich aussehen.
Es gibt so 3 verschiedene Formen, so sage ich mal. Es gibt die Einschlafstörung, das heißt, ich komme nicht in den Schlaf. Es gibt die Durchschlafstörung, das heißt, ich wache nachts auf, ich schlafe also nicht gefühlt durch oder ich wache einfach vorzeitig am frühen Morgen auf, ohne ausreichend geschlafen zu haben oder das Gefühl zu haben, ich bin jetzt ausgeschlafen.
Die Psychologin erlebt oft, dass viele Symptome gar nicht als Schlafproblem erkannt und damit in Zusammenhang gebracht werden.
Also sie kommen weniger, dass sie so direkt sagen, Schlafen ist mein Hauptproblem. Sondern sie fühlen sich meistens auch schon durch andere Dinge belastet, wo man sagen kann, es sind auch vielleicht Krisen da, Situationen, die sie nicht gut lösen können, Belastungen am Arbeitsplatz. Also von daher muss man immer auch gucken, ist Burnout ein Thema? Bei einer Depression kann man sagen, in 90% der Fälle geht da eine Schlafstörung mit einher.
Aber würden dann nicht vielleicht Schlafmittel helfen? Die Expertin rät beim Thema Medikamente zur Vorsicht, denn schnell entwickelt sich aus dem Schlafmittelkonsum ein Teufelskreis.
Also das wäre eigentlich so das letzte Mittel, was man empfehlen kann, weil es natürlich eine Gewöhnung an Schlafmittel gibt und Schlafmittel auch viele andere Nebenwirkungen haben. Und meistens ist es so, wenn ich die über längere Zeit nehme und dann wieder absetze, taucht genau das Problem auf, was ich eigentlich verhindern wollte, nämlich dass ich nicht einschlafen kann.
Wichtig ist auf jeden Fall, das Problem ernst nehmen und mögliche Ursachen suchen. Durch Beratung oder sogar mit Hilfe eines Schlaflabors. Denn wenn der Schlaf fehlt, sind wir gereizter, schneller erschöpft, fühlen uns nicht mehr leistungsfähig. Das hat auch meine Kollegin Angela Behrens so erlebt. Sie hatte Schlafprobleme. Angela, was hat das schlechte und damit zu wenige Schlafen mit dir gemacht?
Ich bin tagsüber echt mitten bei der Arbeit am Schreibtisch eingenickt und war weniger konzentrationsfähig, fühlte mich dauermüde. Und nachts bin ich 4 bis 5 Mal aufgewacht, dann aufs Klo, hatte auch manchmal wildes Herzklopfen. Noch dazu weiß ich, dass ich ordentlich schnarche. Eine Freundin hat mir dann geraten, mal einen Test auf Atemaussetzer, also auf Apnoe im Schlaflabor zu machen. Auf den Termin habe ich 1 Jahr gewartet, zeigt, wie viele Menschen mit dem Schlafen Probleme haben. Aber im Mai war es dann soweit.
Du hast also dein Bett zu Hause gegen eins im Schlaflabor getauscht. Unter Beobachtung schlafen, wie ist das?
Schon für mich unangenehm. 24 Elektroden werden da an langen Kabeln am Kopf, im Gesicht, an Brust, Hüfte und an einem Bein angeschlossen. Und dann hängt da an der Decke eine Kamera und ein Mikro und darüber werden dann deine Bewegungen im Schlaf beobachtet. Aber auch die gefährlichen Atemaussetzer werden gemessen. Das Ergebnis: 28 Aussetzer in einer Stunde. Ohne Schlaflabor hätte ich das gar nicht mitgekriegt und vielleicht im Schlaf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommen können.
Diese Atemaussetzer werden medizinisch Schlafapnoe genannt. Du hast jetzt also eine Diagnose für deine Probleme. Wie geht's denn jetzt für dich nach dem Schlaflabor weiter?
Ich habe zu Hause eine Nasenmaske, über die durch einen Schlauch Druckluft in den Rachenraum gepustet wird. Die Maschine selbst ist etwas größer als ein Toaster, passt also auf meinen Nachttisch. Klar musste ich mich erstmal dran gewöhnen, aber die Aufzeichnungen, die der Apparat automatisch macht, zeigen, in 3 Wochen hatte ich nur noch einen einzigen Atemaussetzer. Ich schnarche nicht mehr, werde maximal noch einmal in der Nacht wach und fühle mich viel ausgeruhter. 2 Nächte im Schlaflabor sind für mich auf Dauer lebensrettend gewesen.
Meine Kollegin Angela schläft jetzt also mit Schlafmaske und Druckluft, um Atemaussetzern vorzubeugen. Es gibt aber noch andere Behandlungsmöglichkeiten, sagt der leitende Oberarzt im Schlaflabor des Siloa Krankenhauses in Hannover, Tobias Freund.
Es gibt auch die Möglichkeit eines sogenannten Zungenschrittmachers, wo man letztendlich in die Zunge selber Elektroden implantiert, die dann dafür sorgen, dass man die Zunge in der Nacht während des Schlafs dann nach vorne ziehen kann. Und alles führt dazu, dass man am Ende den Halsbereich wieder weiter bekommt und dadurch eben der Luftstrom ungehindert in die Lunge kommen kann und dadurch dann eben keine Atemaussetzer auftreten können.
Diese Atemaussetzer können Folgeerkrankungen mit sich bringen, wenn sie nicht erkannt und behandelt werden. Und das ist nicht ungefährlich, sagt der Experte.
Die Schlafapnoe ist ein eigenständiger Risikofaktor für zum Beispiel Herzinfarkte, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzrhythmusstörungen, dass die eigene Leistungsfähigkeit natürlich massiv darunter leiden kann, insbesondere wenn man eben unter Tagesmüdigkeit auch mitleidet oder Tagesschläfrigkeit, aber auch ein Diabetes, der dadurch mit befördert werden kann.
Weltweit leiden schätzungsweise 1 Milliarde Menschen an Atemaussetzern im Schlaf. Viele von ihnen bleiben aber unbehandelt, weil die Krankheit gar nicht erst erkannt wird.
Es ist so, dass die Situation natürlich schon so ist, dass Übergewicht ein Thema ist und auch eine höhere Wahrscheinlichkeit erzeugt, dass jemand schnarcht und dann am Ende auch Atemaussetzer hat. Aber prinzipiell kann es jeden treffen.
Es gibt aber auch andere Beschwerden, mit denen sich Menschen bei ihm im Schlaflabor vorstellen.
Die wichtigsten 3 Symptome sind das Schnarchen, die Atemaussetzer sind häufig noch ein Thema und die Müdigkeit, die ganz viele eben umtreibt. Zusätzlich kommen dann noch andere Themen dazu, wie Mundtrockenheit, dass jemand immer wieder Konzentrationsstörungen hat, letztendlich immer wieder häufig zur Toilette gehen zu müssen etc. Das sind solche Dinge, die häufig noch mit vorkommen, aber die ersten 3 genannten sind die Hauptthemen.
In vielen Fällen sind die Gründe für Schlafprobleme nämlich harmloser und damit von uns selbst beeinflussbar. Damit das Schlafen gut klappt, gibt's auch ein paar Dinge, die wir selbst in der Hand haben, sagt Schlafcoachin Christine Dreier aus Hannover. Kühl, dunkel, ruhig und handyfrei sollte das Schlafzimmer sein. Klingt erstmal banal, doch nicht jeder sorgt dafür. Eine besondere Rolle spielt auch die Zeit vor dem Zubettgehen, sagt die Expertin.
Wenn ich abends noch spät Sport mache, dann ist es häufig mit dem Einschlafen nicht so leicht. Und zum Beispiel ungefähr 1 Stunde vor dem Zubettgehen den Fernseher ausschalten und dann irgendwelche Dinge tun, die einen beruhigen. Es kann sein, dass man dann noch liest. Manche fangen an, Kreuzworträtsel zu lösen. Man kann auch zum Beispiel ein Hörbuch hören. Das meiste ist immer noch besser als fernzusehen, weil das ein bisschen Unruhe in den Schlaf bringt.
Einige empfinden aber gerade das Fernsehen als super Einschlafhilfe. Das sieht die Expertin allerdings kritisch.
Kommt ein bisschen daher, dass wir häufig als Kinder eine Geschichte erzählt bekommen haben und damit eingeschlafen sind. Dann ist der Fernseher Ersatz für dieses Geschichtenerzählen. Der Bildschirm strahlt ziemlich stark bläuliches Licht aus und das ist was, was die Ausschüttung unseres Schlafhormons verzögert. Und weil einfach die vielen Bilder dazu führen, dass der Geist es auch verarbeiten möchte, das führt eben zu Beunruhigung des Schlafs.
Und wer dann doch wieder nicht einschlafen kann, dem empfiehlt Christine Dreier unter anderem Atemübungen.
Wenn man zum Beispiel anfängt, den Ausatem etwas zu verlängern, vorher mal eine ganze Zeit lang einfach darauf achten, wie der Atem fließt, dann wirkt das auf viele Menschen sehr beruhigend. Was im Tagesverlauf sehr hilfreich ist, wenn man nach der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommt, progressive Muskelentspannung durchzuführen, durch Anspannen und Entspannen und Nachspüren, runterkommen und sich einfach insgesamt beruhigen.
Schlafprobleme sollte jeder ernst nehmen und sich notfalls Hilfe suchen. Entweder bei einem Schlafcoach, einem Arzt oder bei Beratungsstellen der Diakonie. Wo ihr die in eurer Nähe findet, das wissen unsere Experten, schreibt uns eine Mail an hilfe@hilfe-interaktiv.de.